Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Das Herz steht still und heute müsste es eigentlich heißen, ein unvermeidliches Thema und die unvermeidlichen Gäste. Denn das erste Mal in der Geschichte von The End habe ich nicht einen Gast, sondern ich habe zwei Gäste. Ich habe die Antilopengang zu Gast und für die Radio 1-Hörer, die die Antilopengang noch nicht kennen, sie sollten sie dringend kennenlernen. Es ist die Band, die wahrscheinlich den schönsten Musikvideokuss aller Zeiten fabriziert hat. Einer ihrer Mitglieder hat sich mit Monchi von Feine Sahne Fischfilet so erotisch geküsst, dass selbst ich als heteronormativer Mann nicht weggucken konnte. Und andere mögen sie kennen, weil sie sich mit dem unsäglichen Ken Jebsen, glaube ich, mehr als einmal angelegt haben. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr hier seid. Koya und Tobi, hallo.
Hallo.
Hi.
Wir müssen heute ein bisschen üben, weil ich quasi regelmäßig sagen muss, von wem die wunderschöne Stimme da auf der anderen Seite kommt, weil ihr seht die jungen Herren ja nicht. Schön, dass ihr da seid. Einige mögen euch kennen, weil ihr auch auf dem Jugendsender vom RBB eure regelmäßige Sendung Feind...
Feindsender Fiasko heißt unsere Sendung.
Also, wann läuft die immer?
jeden ersten Sonntag im Monat um 18 Uhr, glaube ich.
Das ist richtig, auf Radio Fritz.
Ihr beide seid zumindest von dem, was ihr musikalisch macht, eher im Hip-Hop zu Hause.
Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Gibt's den perfekten Hip-Hop-Song, wenn ihr euch eine Beerdigung vorstellt?
Ich habe jetzt bei perfekter Hip-Hop-Song erstmal an Still D.I.E. gedacht, aber ich glaube, das ist für eine Beerdigung eher ungeeignet. Und da muss ich jetzt spontan erstmal passen.
Ja, also was ich sagen kann, ist, dass ich, wenn ich selbst auf Beerdigungen war und es laufen so tief traurige Lieder, wo man merkt, die sind nur ausgewählt, um jetzt nochmal so richtig drauf zu drücken, dass jetzt die Trauergesellschaft losheulen.
Jetzt muss geweint.
Ich finde das immer ganz, ganz furchtbar. Ich weiß, dass ich das auf meine Beerdigung nicht möchte. Ich habe jetzt keinen konkreten Song parat, aber bitte nicht so eine traurige Schnulze.
Also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das wollte, wenn ich jetzt an meine eigene Beerdigung denke, dass es unbedingt ein Song sein muss, der wirklich dann auch den Tod thematisiert und der, wie du sagst, so nochmal voll auf die Tränendrüse drückt, aber mir ist gerade doch noch ein Song eingefallen, der das tun würde und das ist Life Goes On von Tupac. Das ist ein Lied, wo er für seine verstorbenen Homies rappt und das ist ein Lied, das ich wirklich sehr mag, aber ich würde es jetzt trotzdem auf meiner Beerdigung nicht hören wollen, glaube ich.
Du musst jetzt ein bisschen aufpassen, weil wenn dir was passiert, kommt Tobi auf die Idee und sagt, ey, du hast damals aber gesagt, der Tupac-Song wäre gut auf meiner Beerdigung. Nee. Aber ich bin bei euch, ich kenne das. Dass ich manchmal denke, nee, könnt ihr bei so einer guten Beerdigung nicht auch was Kraftgebendes spielen? Oder wo du, also ich selber hätte auch Bammel, dass da irgendwie dann so ganz doll die Tränendrüse angeht.
Was ich auch ganz, ganz unangenehm finde, ist, wenn auf Beerdigungen nochmal gesungen wird, irgendeine befreundete Person singt für die verstorbene Person, kann sich aber nicht halten und fängt so an zu schluchzen, so während des Singens, wird auch so ganz gequälter, furchtbarer Gesang dann nur noch. Ich denke mir immer, bitte einfach nicht.
Wirklich? Okay. Das wäre dir zu inszeniert?
Ich finde das ganz furchtbar. Ich habe da ganz, ganz unangenehme Gefühle bei, muss ich sagen.
Schämst du dich fremd? Ich persönlich finde es ja immer ganz gut, wenn Leute was live machen und ich finde es auch eigentlich dabei sogar ganz gut, wenn... Also weißt du, lieber jemand, der mal vor sich hin stottert, weil er vielleicht ein Freund ist und nichts sagen kann, als jemand, der das so überprofessionell runterrattert. Also da muss ich sagen, finde ich dann ein Schluchzen manchmal gut, aber es darf nicht zu einem Fremdschämen werden. Da gibt's so eine dünne Linie, über die man nicht hinaus darf.
Ich finde das aber auch irgendwie eine komische Kategorie für eine Beerdigung, wo Leute trauern, sich dann zu schämen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel jemand selbst Musik gemacht hat und vielleicht auch Songs geschrieben hat und dann stirbt und dann ist jemand, mit dem er Musik gemacht hat und möchte ein gemeinsames Lied oder ein Lied von der verstorbenen Person nochmal zum Besten geben, finde ich das völlig legitim. Also da fände ich jetzt ein bisschen komisch, wenn ich dann da so sitze und mich schäme. Also
gab es schon die Frage, dass die Antilopengang auf einer Beerdigung auftritt?
Nicht, dass ich mich erinnere. Das wäre auch echt eine skurrile Anfrage. Würde ich mich wahrscheinlich.
Also ich hatte Casper vor ein paar Wochen, Monaten hier mal zu Gast und da war so danach auch das Thema, dass er das eigentlich immer versucht, das nicht anzugehen, weil er meinte, er würde damit total kämpfen, wenn er jetzt als Künstler auf einer Trauerfeier, wo er im Zweifel auch noch selber betroffen ist, auftreten müsste. Würdet ihr auftreten bei jemandem, der euch darum bittet, der euch so nahe steht, dass das drin wäre, euch zu fragen?
Also wenn die Person quasi das sich gewünscht hat vor ihrem Tod, wenn es jemand ist, der sehr nahe steht, würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht sagen, ob ich das wirklich machen wollte. Ich würde es aber nicht kategorisch ausschließen, so, ne? Was ich schon ausschließen kann, ist, das bei jemand zu machen, den ich jetzt nicht kannte oder so.
Ja, okay, nee, aber ich meine, wir reden über einen Freund, so Freundeskreis, Buddies, wo das passen würde.
Mein Gefühl ist, ich würde es machen. Ja. Ich hätte nur Sorge, ne? Also ich meinte auch gar nicht, dass ich mich schäme, aber ich finde es unangenehm, wenn jemand, der irgendwie auftritt auf einer Beerdigung, sich nicht halten kann. Und es wird zu so einer kruden Mischung aus Singen und Heulen und Schluchzen und fast zusammenbrechen und so. Und aber die Person hat das Gefühl, sie muss es bis zum Ende durchziehen. Das habe ich halt zweimal erlebt und hatte immer währenddessen das Gefühl, so irgendwie könnte man auch hier einen Punkt setzen. Irgendwie ist das nicht cool so. Und wenn ich auf einer Hochzeit auftreten würde, dann...
Hochzeit?
Eine Hochzeit, sorry. oh Gott.
Das ist fast das Gleiche. Manchmal.
Lol. Bei einer Beerdigung, dann müsste ich mir irgendwie, auf jeden Fall würde ich mir Gedanken machen, dass mir das nicht passieren sollte.
So. Wenn ich mir jetzt ausmale, ich kenne von Monchi, also von dem Feine Sahne Fischfilet, diese Videos, wie er permanent überall in Wasser reinspringt. Weißt du, wenn dem jetzt was passiert und die Band sagt, ey, liebe Antis, verliebt, würdet ihr das spielen? Das wäre sowas, wo ich mir das wahrscheinlich vorstellen könnte.
Würde ich machen. Ich glaube nicht, dass sie anfragen würden. Kann ich mir spontan so, im erster Impuls, ja.
Einer der Gründe, weswegen ich euch eingeladen habe, in den Anfangsjahren eurer Zeit als Antilopengang hat sich ein Mitglied das Leben genommen.
Ja.
Jakob.
Genau.
AKA Nemesis hieß er als Künstler. Und wie lange gab es da die Antilopengang schon?
Also wir haben die Antilopengang 2009 zu viert gegründet. Wir sind ja eigentlich heute auch noch zu dritt. Danger Dan ist nicht dabei. Wir kannten uns aber auch schon vorher. Wir haben auch schon vorher Musik zusammen gemacht. Da waren noch ein paar andere Leute dabei. Aber 2009 haben wir uns zu viert gegründet. Und Jakob hat sich 2013 das Leben genommen.
Also 4 Jahre nachdem die Antilopengang gestartet ist.
Genau.
Kennt ihr die Geschichte um seinen Tod? Also wisst ihr, was passiert ist im Vorfeld, weswegen er für sich das gewählt hat?
Wir waren sehr nah dran auf jeden Fall. Und also er war ja schwer depressiv und das nicht erst plötzlich, sondern seit wir ihn kennen und auch so manisch phasenweise. Und das haben wir sehr nah begleitet bis zum Tod auf jeden Fall.
War das vorher für euch ein Gedanke, dass das passieren kann oder stand das... Weil ich kenne auch viele Menschen, die melancholisch oder depressiv sind und Suizid ist immer noch mal ein Schritt, der außerhalb von so einer Wahrnehmung sein kann. So, war das für euch ein mögliches Szenario, dass das passieren kann?
Ja, das stand schon im Raum. Wir wussten auch, dass seine Gedanken darum kreisen. Aber wenn das dann wirklich passiert, ist das nochmal was ganz anderes. Also in dem Moment, ich weiß noch, wo es dann passiert ist, ich bin da nicht aus allen Wolken gefallen und war total überrascht oder so, aber ich hätte es trotzdem irgendwie auch nicht so wirklich für möglich gehalten, weil das dann so ein krasser Einschnitt ist und so eine ultimative, nicht rückgängig machbare Tat, das kann man irgendwie theoretisch gar nicht so richtig fassen. Auch wenn man dann darüber nachdenkt, vielleicht auch sogar mit ihm über sowas spricht und so, ist das bleibt so theoretisch und nicht richtig greifbar. Und obwohl wir das wussten, dass Suizidgedanken, Depressionen und so weiter einfach eine Rolle spielen, konnte man nicht so vorhersehen irgendwie.
Tobi, weißt du noch, wann du das erfahren hast, dass er sich das Leben genommen hat oder wie du es erfahren hast?
Ja, das weiß ich sehr genau. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht tatsächlich. Ich lag im Bett und habe geschlafen. Es war relativ früh noch und ich habe einen Anruf bekommen. Und ich wusste eigentlich wusste ich es in dem Augenblick, als ich gesehen habe, wer mich anruft und wie viel Uhr es ist, war mir klar. Also irgendwie habe ich es gefühlt.
Da muss was ganz Schlimmes passiert sein.
Eigentlich wusste ich es in dem Augenblick so. Und dann war es auch so. Dann kam halt die Nachricht, dass er sich das Leben genommen hat.
Und Koya, bei dir, weißt du das noch?
Auf jeden Fall, das werde ich auch nie vergessen. Das ist mir sehr präsent. Wir haben das alle an diesem Morgen erfahren und das war schon am Tag vorher passiert. ich weiß halt noch, wäre ich länger wach geblieben, ich habe eine Nachricht bekommen, schon in der Nacht, hätte ich es schon in der Nacht erfahren. Und diesen Anruf, von dem Tobi spricht, den habe ich dann, als ich wach geworden bin, auch gesehen, als ganz viele Anrufe in Abwesenheit, weil ich habe noch gepennt. Und ich wurde dann wach, dann habe ich von jemand anderes, ich will das jetzt gar nicht zu detailliert erzählen, aber ich von jemand anderes die Nachricht gesehen und dann war natürlich auch direkt die Sache klar irgendwie. Und dann sind wir auch alle, Tobi hat zu der Zeit noch in Aachen gewohnt. Ich glaube, du hast dich in den ersten Zug gesetzt quasi und bist relativ schnell nach Düsseldorf gekommen.
Ich wusste erstmal gar nicht, wohin mit mir und bin ganz skurril erstmal innerhalb Aachens längerer Spaziergang, Stunde zu meinen Eltern spaziert.
Aber wie alt wart ihr beide, als das passiert ist?
Ich war 27.
28 war ich.
Und Jakob war 28, ne, oder?
Ja.
Ja.
Ich glaub, falsch gerechnet, ne?
Ja, der war 28. Der wäre in dem Jahr noch 29 geworden, aber der war da 28, ja.
Na, jedenfalls habe ich mich bei meinen Eltern dann auch irgendwie nicht so richtig, das war auch nicht der Ort, wo ich so meine Ruhe finden konnte oder wo ich, ich habe denen das erzählt, ja. Und dann habe ich mich relativ schnell in den Zug nach Düsseldorf gesetzt und wir haben uns mit Freunden von Jakob getroffen und dann waren bis tief in die Nacht zusammen mit denen.
Bei mir war die Situation, dass ich gerade 4 Tage vorher zurück nach Düsseldorf gezogen war. Ich hatte studiert und in Göttingen gewohnt, mehrere Jahre, 6,5 Jahre oder 7 Jahre oder so. Und dann war für mich der Plan sogar, dass ich mit Jakob zusammenziehe. Und der hat sich am 20.03. das Leben genommen und am 16.03. hat er mir noch beim Umzug geholfen. Und es stand noch so im Raum, wir ziehen zusammen. Und ich war eh gerade in Düsseldorf angekommen und war da, hab noch bei meinen Eltern gewohnt, konnte da so ein bisschen unterkommen und dann war das passiert so. Und für mich hatte sich eh gerade ganz viel geändert so. Und das war natürlich, ich werde das alles auf keinen Fall vergessen. Das war wahrscheinlich so einfach das Heftigste, was mir passiert ist.
Also ich bin wahrscheinlich jetzt ein bisschen älter, ich bin 39, aber wenn auf einmal das Gefühl von Sterblichkeit so in Freundeskreise reinkommt, ne? Während man so ganz lange, haben wir uns alle unsterblich gefühlt, was soll passieren, uns gehört die Welt, und wenn dann so ein Einschlag auch reinkommt. Aber ihr habt gerade erzählt, ihr habt dann die Nacht mit Freunden von Jakob und euch als Band, das ist ein Freundeskreis, das sind das 2 Freundeskreise gewesen.
Es gab diesen Düsseldorfer Freundeskreis, das waren so die engsten Freunde von Jakob in Düsseldorf, und dieser Freundeskreis war ab dem Moment, wo wir das alle wussten, eigentlich über viele Tage, fast schon Wochen auch zusammen. Also das war eine sehr intensive Zeit, in der viele Leute zusammengekommen sind, zusammengetrauert haben, die sich alle untereinander kannten, aber die vielleicht so über die Jahre davor auch so ein bisschen sich auseinanderentwickelt hatten. Und der gemeinsame Nenner war, das waren so die engsten Freunde von Jakob. Und da sind Tobi und Daniel waren auch ganz schnell dabei. Du warst ja auch oft da und Daniel hattest du derzeit schon in Berlin gewohnt. Der ist nach ein paar Tagen auch dazu gekommen und wir haben
Daniel ist euer drittes
Bandmitglied,
genau. Für die das nicht wissen.
Und wir haben in der Zeit so die ersten Wochen nach Jakobs Tod waren wir alle immer zusammen und auch mit Jakobs Eltern ganz
stark. Okay, haben die euch mit rangelassen? Auch beim, also durftet ihr zur Trauerfeier gehen?
Ich hab sogar Jakobs Urne in die Erde gelassen. So. Also wir waren da ganz, ganz nah dran und waren auch viel bei seinen Eltern in der Zeit. Und diese Trauerfeier, die es gab, haben wir auch mitgeholfen, das vorzubereiten. Wir haben uns dann ziemlich schnell in so Aktivitäten gestürzt und haben zum Beispiel so eine Ausstellung, Jakob hat auch gerne Comics gezeichnet und hat immer sehr viel gezeichnet und haben so Sachen gemacht, haben dann gar nicht so lange nach seinem Tod gab es dann auch schon so eine kleine Ausstellung und
wo war die, in Düsseldorf?
In Düsseldorf auch und haben dann eben einfach, was dazugehört, da muss eine Wohnung beziehungsweise sein Zimmer in einer WG aufgelöst werden. Die Eltern haben viele Sachen dann auch zu tun und da waren wir ganz nah dran. Und das war mit den Eltern, mit den Freunden, mit der Antilopengang so eine Gruppe von Menschen einfach, die sich um all das
gekümmert haben. Um sein künstlerisches Fortleben mitgekümmert.
Genau.
Ich hatte das nur gelesen, ihr habt ja quasi dann auch noch ein Soloalbum von ihm danach herausgebracht, habe ich das richtig verstanden?
Genau, das Album war schon fertig, er hatte eine Weile schon dran gearbeitet, es war fertig aufgenommen, fertig geschrieben und er hatte es im Prinzip auch schon fertig konzipiert, für die Veröffentlichung fertig konzipiert. Er hatte einen Comic gezeichnet, das so als Beilage dazu erscheinen sollte, er hatte Hat er die Tracklist noch selber gemacht oder haben wir die gemacht? Das weiß ich gerade nicht mehr genau.
Wir konnten auf jeden Fall auf seine Planung da so zurückgreifen. Wir haben ein paar Sachen ein bisschen angepasst, aber eigentlich konnten wir alles so, wie er das geplant hatte, verwirklichen.
Ja. Das ist interessant, dass quasi da was Fertiges liegt, was auf die Welt kommen kann. Gab es nochmal einen akuten Grund, weswegen er das entschieden hat? Wisst ihr das?
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwas besonders Krasses passiert ist, sondern das war schon...
Ja, ich meine, zu der Depression, manchmal gibt es doch noch eine Situation, die dazukommt, die das quasi verstärkt oder so.
Gewisse Lebensumstände haben sich bei ihm geändert, er war auch mit dem Studium fertig und so, wusste nicht so richtig, was er machen soll, aber das hatte sich alles eher über einen längeren Zeitraum angebahnt und es gab jetzt nicht so diesen einen Moment, der nochmal alles verändert hat, so, sondern das hat sich aber halt so hochgeschaukelt irgendwie. Zu diesem Album, was wir gemacht haben, das gehört eigentlich auch zu dieser Sache mit der Ausstellung und was wir mit den Antilopen gemacht haben. Wir haben einfach wahnsinnig schnell damit angefangen, genau das zu machen, Sachen zu verwirklichen, die er nicht beenden konnte, Projekte von ihm fortzuführen, so als so eine Mission, irgendwie auch so die Erinnerung an ihn irgendwie aufrecht zu erhalten. Und das war, glaube ich, für uns auch sowas Selbsttherapeutisches.
Bei euch also war das klar, dass das passieren muss? Gab es dann einen Diskurs darüber, ob das richtig ist, ob das gewollt ist?
Nee, für mich war klar, dass das passiert und
da haben wir noch an dem gleichen Abend noch drüber geredet, das weiß ich noch, als wir dann abends alle mit ganz vielen Leuten in der Kneipe saßen und schon gesagt haben, wir machen jetzt dieses Album, wir müssen, ich fand auch immer so, der war ein richtig guter Rapper und Texter und das wussten viel zu wenig Leute so, wir waren zu dem Zeitpunkt auch nicht bekannt oder so, wir haben erst durch seinen Tod haben wir überhaupt erst mehr Aufmerksamkeit von den Medien bekommen. Und
wirklich?
Ja, das war so. Wir waren ein Underground-Rap-Act und waren echt, wurden nicht von vielen Leuten, nicht viele Leute hatten uns auf dem Schirm. Und als das passiert ist, gab es auf einmal ein mediales Interesse. So. Das wussten wir jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt, als wir entschieden haben, wir machen dieses Album. Aber ich weiß noch, dass mir das wichtig war. Ich will, dass die Welt das weiß, dass es diesen Typen gab und dass der ein großartiger Künstler war. Und das war die Motivation dahinter, diese Ausstellung zu machen, dieses Album zu machen, als Antilopengang weiterzumachen, ihn zu erwähnen, auch in Liedern und so. Wir wollten das so am Leben halten irgendwie.
Wenn ich an Hip-Hop denke, denke ich häufig nicht zuerst an eine sensible Auseinandersetzung mit so einer harten Thematik. So, wie hat quasi die deutsche Hip-Hop-Kultur, die euch kannte, wie haben die darauf reagiert, dass das passiert? Und wie haben die auch auf euren Umgang damit reagiert?
Also erstmal es waren vor allen Dingen diese Hip-Hop-Medien und so und die waren schon auch alle irgendwie schockiert und das war aber auch einfach eine News-Meldung. Ich weiß noch, dass ich damals gerade in der Zeit, in den ersten Tagen, wahnsinnig viel auf Facebook war und da nur so runtergescrollt habe und jedes einzelne Posting, egal ob das in welchen Medien waren oder Freunde oder andere Künstler, jedes einzelne Posting hat mich gefreut und diese Anteilnahme hat mir und ich glaube, das ging uns allen so auch irgendwie Kraft gegeben. Okay. Das war auf jeden Fall so und das war wichtig. Also das gehörte auch dazu, eine Anteilnahme und es gibt Leute, denen hat das was bedeutet. Das weiß ich, dass das auch für Jakobs Eltern wichtig war. Später gab es dann tatsächlich auch Stimmen, die das dann kritisiert haben, dass wir zum Beispiel dieses Album rausbringen, was wir auf eigene Faust gepresst haben und so. Dann irgendwie, ja, das wäre jetzt hier Ausverkauf oder irgendwie sowas. Das gab es dann später auch und das war natürlich bescheuert, vor allen Dingen, weil das Leute waren, die überhaupt nicht wussten, was da bei uns eigentlich los war und die gar nicht die ganzen
Hintergründe kannten. Ich glaube, da gibt es schon eine Linie, ne? Also klar, ich weiß, was bei Johnny Cash nachher passierte, wo du irgendwie denkst, okay, ihr habt gerade das letzte Demo, was er irgendwo versteckt hat, noch rausgekramt, aber wenn das Album quasi fertig ist, gab's in der Zeit innerhalb der Antilopengang mal die Frage, ob ihr weitermacht oder ob ihr nicht weitermacht? Stand das mal zur Debatte?
Eigentlich gar nicht, nee. Eigentlich war, im Gegenteil, irgendwie hat uns das auch nochmal so ein, also man wird ja regelrecht so aufgerüttelt in dem Augenblick, so, und uns hat das, so blöd es klingt, auch so ein bisschen gepusht und wir haben gesagt, so, ey, jetzt erst recht, so, also davon lassen wir uns nicht abbringen, jetzt machen wir erst recht weiter. Und ich glaube, wir haben irgendwie öffentlich, mit einer der ersten Sachen, die wir öffentlich dazu gesagt haben, da sind wir darauf eingegangen, dass wir weitermachen und haben vielleicht auch fälschlicherweise, ich weiß nicht, wie genau die Formulierung war, den Eindruck erweckt, dass das für uns zur Debatte gestanden hätte.
Okay.
Aber stand es nicht.
Hat es nie. Das war immer klar, wir ziehen durch, wir machen weiter.
Ja.
Und gab es mal die Idee, dass also ne, dass das ein Platz von jemand anderes eingenommen wird? Ne,
das war nein. Das, also wir sind ja auch keine Rockband, wo jetzt der Gitarrist fehlt und ersetzt werden muss, sondern wir waren eine Rap-Crew und da wird niemand ersetzt. So.
Unsere Struktur war auch eigentlich, solange Jakob noch gelebt hat, die war gar nicht so wie eine klassische Band, sondern wir haben als Antilopengang verschiedenste Projekte gemacht. Da haben mal zwei von uns nur was gemacht oder auch mal einer alleine. Bei Auftritten waren wir so gut wie nie alle vier anwesend. Das war alles so eher ein loser Verbund. So. Okay. Und dass dann Jakob gestorben ist, hat erst dazu geführt, dass wir gesagt haben, jetzt Antilopengang nur noch zu dritt, wir ziehen das durch. Und das war auf jeden Fall auch so ein Gefühl von, wir machen das auch für Jakob, weil Antilopengang war auch sein Ding. Und wir haben uns dann alle dieses Logo, unser Bandlogo tätowiert. Das war irgendwie, ich habe das irgendwann nochmal nachgeguckt, ich glaube, es war so 10 Tage nach seinem Tod oder so. Und das war eine Idee, die gab es auch schon zu seinen Lebzeiten, da haben wir das aber nie durchgezogen. Also das war irgendwie, für uns hat sich dann, für uns Hinterbliebene, Antilopengang-Mitglieder, hat sich auch nochmal in unserer Beziehung untereinander einiges verändert. Das hat uns noch mehr zusammengeschweißt eigentlich.
Das finde ich auch spannend, weil ich das auch in meinem Freundeskreis beobachtet habe, was für Dynamiken entstehen, wenn sich jemand das Leben nimmt oder auch wenn jemand aus anderen Gründen stirbt. Ich habe hier, sieht man das, so eine Lotusblüte, die irgendwann auch ganz viele Freunde nach dem Tod von jemandem haben. Also die sieht bei jedem so ein bisschen anders aus und auch da war es so, ne? Die Idee war vorher schon da, bevor der verstorben ist. Das, was ihr beschreibt, finde ich immer wieder faszinierend, dass das so eine Scheiße wie den Tod braucht, um teilweise das Bewusstsein so für Sachen zu schärfen oder dann doch, was du gerade gesagt hast, zu sagen, okay, jetzt ziehen wir es durch. Ne? Also jetzt gibt es quasi keine Entschuldigung mehr, weil das wäre so auch eine Frage an euch, wie habt ihr das beobachtet, die Veränderung, nicht nur in der Band, auch im Freundeskreis danach?
Also woran ich mich gerade erinnere und was ich sehr abgefahren finde, ist, dass das natürlich eine super schlimme Zeit war und wir haben zusammen geheult und gelitten und das, also ganz, ganz furchtbar. Aber nichtsdestotrotz habe ich diese gemeinsame Zeit nach seinem Tod auch mit seinen Freunden auch irgendwie als was Schönes in Erinnerung, so, weil wir viel zusammen waren und man ist so eng aneinander gerückt und wir sind nachts irgendwie durch Düsseldorf gelaufen und haben Nemesis-Tags an die Häuser gemacht und so. Und irgendwie, es steckt auch irgendwie ich traue es mich kaum zu sagen, ne? Aber es steckt auch eine schöne Erinnerung in dieser ganz, ganz schlimmen Zeit.
Ich finde das total legitim.
Ja, aber ich habe so Angst, dass dann jemand sagt, so, wie kannst du Jakobs Tod schön finden? So,
nee, aber ich arbeite als Bestatter und ich weiß, wie häufig ich genau diese Frage, nee, wie kannst du mit der ganzen Trauer umgehen? Und ich so, nee, weißt du was ich sehe total viel Liebe, ne? Also wie Leute quasi, was Kolja vorhin gesagt hat, nämlich wie toll Leute zusammenrutschen in solchen Situationen und wie viel Emotionen da ist. Habt ihr das Gefühl, dass man, das frage ich mich immer selber, so, ob man sensibler wird für Menschen, die unter Depressionen leiden oder auch ängstlicher vielleicht, ne? Also ich habe manchmal so eher Verlustängste entwickelt, wenn Menschen oder weil ich Menschen verloren habe.
Also was auf jeden Fall passiert ist, ist eben, dass man jetzt weiß, die Möglichkeit, dass jemand wirklich sich umbringt, die ist da und das kann passieren und das kann einen einfach treffen ganz nah, so. Und wenn ich jetzt mitkriege, dass Leute depressiv sind oder vielleicht sogar von Suizid reden, dann nehme ich das natürlich nochmal anders wahr, als es war, bevor Jakob gelebt hat, bevor er gestorben ist natürlich. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt quasi so deshalb so zuständig bin für alle Depressiven. Das ist was manchmal von außen an uns herangetragen wird. Viele, die dann sich mit Nemesis oder der Antilopengang als Fans identifizieren, die fasziniert dann genau das, weil sie vielleicht selbst Suizidgedanken haben und die wollen dann, dass wir so ihre Ansprechpartner quasi sind oder so. Und das ist was, da habe ich irgendwann gelernt, da muss man sich eigentlich eher von distanzieren. Das geht nicht.
Eine saubere Trennung, total wichtig. Bin ich beide und es gibt, glaube ich, auch, man wird schnell vereinnahmt, wenn man so eine Geschichte hat, ne? Also das, ich weiß, die machen eine tolle Arbeit, ne? Aber so die Robert-Enke-Stiftung, kennt ihr die?
Ja.
So, die ja sehr aktiv auch in dem Bereich sind. Weil das habe ich bei mir auch beobachtet, so dieses, was vorher so hypothetisch war, ne? Dass ja, Menschen nehmen sich das Leben, habe ich gehört, habe ich auch wahrgenommen, aber dass das was Reales ist, dass das passiert, dass das dir das Herz rausreißt. Und was ich bei mir beobachtet habe, ich weiß nicht, wie es euch da ging, dass ich auch Wutmomente gehabt habe, ne? Also, dass ich nicht nur, also ich war traurig, ich war auch voller, aber ich habe auch gedacht, du Arschloch.
Ja.
Also das, ne, das ist so dieses, das fand ich so ambivalent, ne, was da alles hochkommt in einem.
Alles, ne? Und auch in dieser ganz extremen frühen Trauerphase, also das, was Tobi eben gesagt hat, dass da auch schöne Erinnerungen mit verknüpft sind, das geht mir auch so. Und ich erinnere mich auch daran, da wurde teilweise, hatten wir auch Spaß und da wurde auch gelacht und und so und Sachen so. Ich bin mit einer sehr guten Freundin, die auch mit Jakob sehr gut befreundet war, ganz kurz nach seinem Tod ins Kino gegangen. Und das war wirklich in dieser absoluten Trauer und diesem Ausnahmezustand. Und irgendwie dachte, wir gehen jetzt mal ins Kino. Also, weil was soll man auch machen? Irgendwann sind die Augen auch so leer geweint und wir haben auch manchmal gelacht. Und dann guckt man sich alte Fotos an oder hört sich Songs von ihm an. Und das ist teilweise auch einfach witzig. Und so Aktionen wie nachts losgehen und irgendwie Wände ansprühen und so weiter, was wir natürlich nie gemacht haben, das ist ja auch was, was auch irgendwie Spaß macht. So, ne?
Ich bin euch total dankbar dafür, dass ihr das gerade so erzählt, weil das ist mir so in meiner Arbeit ganz häufig ein Anliegen, dass Trauer nicht so ein stringenter Zustand ist. Ne? Ich habe das mit einer guten Freundin, also ihr Mann war einer meiner besten Freunde, der ist sehr früh an Krebs verstorben. Und wir waren nachmittags hier in Berlin auf der Schönhauser unterwegs und wir lachten über irgendeinen Quatsch. Da war der auch 4 Tage tot. Ja. Und dann klingelte ihr Telefon. Und jemand aus ihrer Familie rief sie an und sofort ging die Stimmlage zurück in das Traurige. Und ich dachte so, ah krass, warum eigentlich? Ne? Also weil, als wenn irgendjemand denken würde, dass Kolja beim Kinobesuch, dass dir jetzt jemand das Traurigsein abspricht. Ne? Aber inwiefern man da auch so vorauseilend agiert und denkt, darf man das jetzt? Ne?
Ja.
Genau, also deswegen hatte ich es ja auch eben so vorsichtig formuliert, dass niemand was Falsches denkt.
Ja.
Und also ich weiß auch, dass ich ganz konkret in dem Moment nach seinem Tod mir manchmal versucht habe, bestimmte Emotionen zu verbieten, weil ich dachte, die sind jetzt hier fehl am Platz, was aber totaler Quatsch ist natürlich. Ne? Aber auch was du eben meintest mit der Wut, also ich weiß zum Beispiel, dass ich in dieser kleinen Kapelle da im Beerdigungsinstitut, die habe ich kurz verlassen, weil ich vorne saß und sauer geworden bin und irgendwie das Gefühl hatte, das hat hier gerade keinen Platz. Ich darf jetzt hier nicht sitzen und sauer sein. Und dann musste ich kurz raus und bin dann erst wieder rein irgendwie. Und ja, das ist so ganz viel so, dass, und dann, wenn man lacht, so, darf ich jetzt lachen, darf ich jetzt sauer sein? Und eigentlich so an mich selbst immer die Erwartung hatte, du musst doch eigentlich nur traurig sein jetzt. Mehr darfst du ja
gar nicht. Darf ich sauer? Das habe ich halt, also dadurch, dass wir bei uns im Laden alle auch relativ jung sind, habe ich das Gefühl, dass wir prozentual gesehen wahrscheinlich mehr Suizide begleiten als sonst. Und das habe ich, also das ist das Erste, was ich mittlerweile, ich versuche die Wut anzupieksen, ne? Weil wenn du die immer wegschiebst und dich aufs Traurigsein konzentrierst, kommt die irgendwann wie so ein ganz großer Bumerang und dann bist du richtig böse. Und ich glaube, dass das ist, ne, das Problem bei einem Suizid, das ist ja nicht nur ein Gewaltakt gegen sich, sondern das ist auch schon ein Gewaltakt gegen die dich lieben, so.
Ja.
Ich habe das letztens gerade gelesen, das fand ich eigentlich erschreckend und spannend zugleich, dass quasi jeder Mensch, der versucht, sich das Leben zu nehmen, auch Auffindfantasien hat. Ne? Also die haben ein Bild davon, wie reagieren Menschen darauf, wenn ich sterbe. Und das fand ich schon irgendwie auch perfide, muss ich sagen. Ne? Also dass da immer auch eine gewisse auch Inszenierung durchaus bei sein kann. Ne? Also du musst mal darauf achten, die meisten Selbstmorde oder Suizide, die öffentlichkeitswirksam sind, wo jemand sehr gewalttätig vor einen Zug springt, es sind fast immer Männer. Ne? Also so, das ist wie auch so Geschlechterrollen da nochmal auftauchen. Ne? Oder der Mensch, der in den Innenhof seiner Firma springt, ist meistens ein Mann, der denen nochmal was sagen will. Und es ist meistens so, dass bei uns zumindest, dass so die stillen Suizide sind ganz häufig Frauen, die das dann sehr sauber vorbereiten und irgendwie sagen, guck mal, hier liegt der Schlüssel für die Firma, der muss noch abgegeben werden. Die machen draußen einen Zettel an die Tür und sagen, Vorsicht, im dritten Zimmer rechts liegt ein Körper, wenn ihr reinkommt. Und das finde ich schon auch nochmal interessant, wie viel Bewusstsein über Wirkung im Suizid stattfindet, dass es nicht nur ein rein egoistisches Moment ist. Wie war das damals bei euch? Was könnt ihr erzählen?
Wir haben mal beschlossen, ich weiß gar nicht, ob wir es beschlossen haben, aber wir haben uns nie detaillierter öffentlich zu seinem Suizid geäußert und ich würde es auch so beibehalten wollen. Aber was ich sagen kann, ist, dass das, was du gerade beschrieben hast, nicht zutrifft.
Okay.
Also das Klischee trifft
in dem
Fall jetzt nicht
zu. Das ist schön, ja, okay. Ich finde es auch, also ich würde auch nie was Detailliertes, weil es dann häufig auch so Handlungsanleitungen sind, wo man durchaus aufpassen muss, wie dezidiert die am Ende des Tages sind. Ich wollte nochmal auf einen Punkt zurück, den du, Kolja, gehabt hast. Das heißt, ihr habt auch das Gefühl, dass Menschen in ähnlichen Situationen da manchmal auf euch projizieren und euch als Ansprechpartner sehen. Wie geht ihr damit um? Also verweist ihr die auf jemanden, sagt ihr, das ist nicht unser Thema, das ist zu nah?
Genau. Also eine klassische Situation, die es paar Mal gab, das hat mittlerweile nachgelassen, je länger Jakobs Suizid her ist, das war bei Konzerten, dass wirklich du kommst gerade von der Bühne, hast anderthalb Stunden Konzert gespielt, bist völlig verschwitzt auf Adrenalin und dann kommt jemand und erzählt irgendwie, dass sein bester Freund sich gestern umgebracht hat oder dir erzählt jemand, ich möchte mich auch umbringen oder jemand möchte dich einfach mal umarmen, weil wegen Jakob und so. Und das sind so Momente, das ist natürlich erstmal wahnsinnig überfordernd, weil man will jetzt auch nicht unsensibel sein oder so, aber es geht nicht und das ist der ganz falsche Ort. Und da habe ich irgendwann auch dann verstanden, ich muss das einfach sagen, ich muss schnell aus der Situation raus und dann sag, sorry, ich kann dir jetzt nicht helfen, bitte, so wie du es gesagt hast, du musst dir irgendwie anders Hilfe suchen, bitte mach das, rede mit jemand, aber das geht gerade nicht, es tut mir leid, so, und hab dann teilweise Leute auch stehen lassen, weil es nicht anders ging, so.
Ich habe mir mittlerweile was sehr Hartes, muss ich ehrlich sagen, angewöhnt, dass ich habe das häufiger, dass sich Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, mich anschreiben, weil ich ein Buch geschrieben habe oder weil dieser Podcast da ist. Und ich mittlerweile immer relativ rigoros sage, weißt du was, wenn du das so meinst, was du sagst, dann muss ich jetzt den sozialpsychiatrischen Dienst rufen. Wenn ich eine Reaktion, dann ist das meine Reaktion, weil ich kann dir nicht helfen, ich bin kein Psychologe. Und wenn du drohst, dir das Leben zu nehmen, zwingst du mich eigentlich dazu zu agieren. Oder ich muss es Menschen sagen, mit denen du verbunden bist, die in deiner Nähe sind. Also weil ich das wichtig finde, dass wenn jemand sowas ausspricht oder sich in solchen Welten bewegt, dass man immer signalisiert, du, das hat eine Folge. Wenn du mir sagst, du willst nicht mehr leben, dann werde und muss ich reagieren. Und es ist nichts, was man einfach so daher sagt. Weil das war zum Beispiel, als ich jünger war, hat man das häufig so für Palaver. Ne? Also ich bin jetzt so ein bisschen Nirvana-Generation. Ich habe genug pseudodepressive Mädchen um mich herum gehabt, die auch, ich will nicht mehr leben, gesagt haben. Oder so, nee, man muss das, also wenn du das sagst, dann muss das Hand und Fuß haben. Und Hand und Fuß heißt, ich agiere und bringe dich in eine Situation, wo du dich dem stellen musst. Aber ich bin auch bei dir, dass ich mich da, ich kenne das nach Lesungen, wenn du das, kein Hip-Hop-Auftritt, nach Lesung denkst du so, okay, nee, ich kann jetzt gerade gar nicht dein Therapeut sein, es tut mir leid für dich, ne?
Genau, ich würde schon, auch wenn ich das Gefühl habe, das ist gerade wirklich ernst, würde ich auch versuchen, da irgendwie aktiv zu werden. Aber ich will nicht derjenige sein, der da irgendeine Verantwortung trägt.
Ist auch nicht dein Job, ne? Das muss man einfach einmal hart sagen. Habt ihr beide Pläne, was passieren soll, wenn einem von euch oder euch dreien was passiert?
Also, ich habe gar keinen Bock, nochmal so eine Scheiße zu erleben. Ne? Also, wir haben das dermaßen lange durchgezogen. Wir haben dieses Album veröffentlicht. Es ging um Jakob und so. Und die Vorstellung, dass jetzt Tobi oder Daniel was passiert und wir nochmal das alles durchziehen, das geht gar nicht. Mhm. Ehrlich gesagt wäre das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es wäre fast schon lächerlich, wenn jetzt noch einer von der Antilopengang sterben würde und wir dann so sagen, ja, sorry Leute, da ist noch einer ist es, weg. So, ne? Da kann man ja auch irgendwie nur zynisch eigentlich drüber reden.
Es ist wirklich ein Gedanke, den ich kenne, dass ich mir denke, wenn noch einer von uns sterben würde, das kann man ja gar nicht
öffentlich. Statistisch ist das nicht möglich.
Aber man kann es auch nicht öffentlich erzählen. Also ich glaube, vermutlich würde ich dann einfach jegliche öffentliche Kommunikation in dem Augenblick einstellen oder so. Wie willst du das erzählen, dass noch jemand tot ist? Und das ist ja auch Futter für irgendwelche Arschlöcher, die dann da halt Jokes drüber machen. Die will ich mir gar nicht geben. So, haha, die Band mit den zwei Toten oder so.
Ich meinte jetzt auch gar nicht in Bezug, ich meinte jetzt eher so in Bezug einmal auf eure Ebene. Ne? Hast du dir Gedanken gemacht, was soll passieren, wenn du mal stirbst?
Ja, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und habe auch mit meiner Familie schon mal, also mit meinen Eltern irgendwann mal drüber gesprochen, habe denen so ein bisschen, also eigentlich nur diesen Beerdigungsprozess, den habe ich mir vorgestellt so und habe gesagt so, naja, so kitschige Grabsteine mit Marmor und so, das finde ich nicht cool und Kreuz muss auch nicht unbedingt und was ich vorhin gesagt habe, bitte keine Tränendrüsenmusik und dieses ganze Kirchenzeug muss auch nicht sein. Und dann hatte ich eine ganz interessante Diskussion mit denen, wo sie meinten,
Eltern.
mit meinen Eltern, okay. Ja. Klar, so, ne, das, du kannst ja sagen, was du möchtest, aber die Trauerfeier ist ja eigentlich gar nicht mehr deine Trauerfeier, sondern das ist die Trauerfeier der Angehörigen. Ja, ja, und am Ende müssen die entscheiden, wie sie das gestalten und nicht du. Und so, da hatten sie irgendwie auch einen Punkt. So, ne?
Ja, da haben sie total. Oder?
Und meine Eltern haben so einen Kirchenbezug, den habe ich nicht. Und wenn sie, falls ich vor ihnen sterbe, das irgendwie kirchlich so eine Beerdigung machen wollen, dann sollen sie es halt machen. Da habe ich dann nicht mehr mitzusprechen. So. Aber zumindest ist mir wichtig, dass mein Grabstein nicht scheiße aussieht und eine gute Typografie hat. Das habe ich zumindest schon mal kundgetan.
Ich will eine geile Typo haben, ja. Ja. Du, das ist gar nicht so absurd, weil ich habe das gerade vor einem Vierteljahr erlebt. Ein älterer Mann verstirbt und hat sich in seinen Todeswochen hat er sich halt gewünscht, es soll niemand zur Trauerfeier kommen. Und das Krasse ist, die haben sich alle, seine Frau, die haben sich daran gehalten und die leiden bis heute dran, weil sie halt so in diesem Wahn waren, wir müssen dem seinen Wunsch erfüllen und nicht mehr unsere Bedürfnisse da irgendwie in ein anderes Licht drücken. Aber wie ist es bei dir, Koya, hast du dir mal Gedanken gemacht, was passiert, wenn...
Ja, es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal sogar, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich tot bin, bin ich tot und das ist, interessiert mich dann nicht mehr. Es ist für die Leute, für die Hinterbliebenen und ich schätze mein Umfeld schon so ein, dass die eine Trauerfeier und so weiter organisieren können, die irgendwie so zu mir passt, dass das für mich okay wäre. Aber ich persönlich lege da nicht so einen Wert drauf und ich brauche das auch nicht. Also ich gehe so gut wie nie zu Jakobs Grab zum Beispiel. Das ist spannend. Und mir ist auch ein Grabstein egal. Mir ist es scheißegal. Von mir aus brauche ich auch gar keinen Grabstein. So,
ihr plant nicht sowas wie die Toten Hosen. Die haben ja irgendwie ihre gemeinsame Grabanlage sich gekauft.
Irgendwie ist das so. Ich finde dann das völlig legitim und auch gut, wenn die Hinterbliebenen das so machen, wie das für sie gut ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann müssen die gucken so und die werden schon wissen, was ich auf keinen Fall wollte, aber ich selbst brauche das alles nicht und bin da echt eher so, wenn ich tot bin, bin ich tot und dann ist eh alles, dann ist mir alles egal. So.
Aber naja, ihr habt ja beide neben dem, dass ihr jetzt hier quasi als Tobi und Kolja vor mir sitzt, ja auch nochmal eine künstlerische Wirkung nach draußen, ne? Also zum Beispiel euch kann man jetzt fragen, was wäre da? Ist ein Antilopenalbum im Prozess, dürfen das die anderen fertigstellen? Ist das okay? Wäre das okay für euch?
Ja, wenn das so wäre wie bei Jakob, dass es so fertige oder mehr oder weniger fertige Songs gibt, dann können die gerne beendet werden. Aber wenn man jetzt, also finalisiert werden, wenn man jetzt aber anfängt, irgendwelche Spuren, die ich aus gutem Grund nicht veröffentlichen wollte, auszugraben und da irgendwie so Sachen zu machen, fände ich das vielleicht nicht so gut. Aber auch das, und selbst wenn, sollen sie es halt machen. Irgendwie finde ich, das müssen die dann wissen. So.
Habt ihr diesen Song mitbekommen, wo jemand über KI einen Nirvana-Song hat entstehen lassen? Wo
ja, das habe ich neulich gesehen.
Künstliche Intelligenz mit Nirvana-Songs gefüttert haben und dann hat die einen neuen Song daraus geschrieben. Nein. Und das ist jetzt nicht total uninteressant, also wie weit das quasi technisch geht, also wie so wirklich Kurt Cobain-Lyrics da quasi entstanden werden und meine, mit den Techniken, die heute bestehen, dann nehme ich irgendwie Koyas Texte, die er in seinem Leben eingesprochen hat und daraus mache ich dir wahrscheinlich noch 20 neue Alben. Also ich finde es schon eine interessante Frage als Künstler, ne? Bis wohin darf man auf Sachen, die ich habe, noch zurückgreifen? Ich weiß, ich hatte einen Gast, der sagte zu mir, naja, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass meine Frau noch ein paar Euros verdienen kann, dann soll sie das doch bitte machen, weil ich bin tot und ich bin weg. Und wenn sie damit noch einen Monat Miete zahlen kann, go for it, ja.
Sehe ich auch so. Man hat ja als Künstler, der stirbt, auch diesen Vorteil, dass man dann der Nachwelt irgendwas hinterlassen hat, im besten Falle, wo dann Leute sich immer noch mit beschäftigen können. Und das ist ja auch für mich als trauernden Freund schön, dass ich das Nemesis-Album hören kann. Das haben ja ganz viele Leute gar nicht. Die haben vielleicht ein paar Fotos oder so und da gibt's mehr. Und wenn Leute auf die Idee kommen, da irgendwas mit zu machen, haben die auch prinzipiell meinen Segen, aber die sollen das bitte gut machen, natürlich. So.
Wenn ihr euch jetzt beide einen Künstler wünschen dürftet, der auf eurer Trauerfeier auftritt und nicht mit gebrochener Stimme singt, sondern da eine klare, klasse Performance hinlegt, tot oder lebendig, also wer wäre auf der Wunschliste ganz oben?
Ja, bei mir wären es schon die Hosen dann. Dann. Das ist einfach so die Band meines Lebens irgendwie und mittlerweile kenne ich die auch so. Aber das ist jetzt nichts, wo, also wenn du mich so fragst, muss ich Hosen sagen, aber ich habe jetzt nicht so die Vorstellung, wenn ich sterbe, will ich, dass die Hosen da auftreten. So, ne? Aber irgendwas anderes würde, glaube ich, keinen Sinn machen bei mir.
Und bei dir, Tobi?
Also es gibt schon Bands, von denen ich die-hard Fan bin, aber die passen nicht auf meine Beerdigung.
Geld spielt keine Rolle. Du darfst
es geht da gar nicht um Geld, sondern einfach, dass ich das irgendwie unangebracht finde. Ich fände es, glaube ich, ganz nett, wenn meine Band, meine hinterbliebene Band irgendwas macht.
Also klare Aufgabe an dich.
Ja, schauen wir mal, wer zuerst stirbt.
Aber auch da gilt wieder, am Ende entscheiden es die Trauernden und nicht ich. Und wenn sie nicht möchten, ist das auch in Ordnung. Aber so für mich, so für meinen Pathos mag, finde ich das irgendwie schön. So wenn
ich würde es machen.
Wenn die Restantilopen da was machen.
Ihr lieben Antilopen, ich danke euch für das total offene Gespräch. Und für die, die es hören, ich verlinke, weil es um Suizid geht, die Freunde fürs Leben unterm Podcast, die sich ganz toll versuchen darum zu bemühen, Aufklärarbeit zu machen und Prävention für Menschen, die Depressionen haben. Wenn ihr so eine Gedanken habt, meldet euch da. Oder wenn ihr Freunde habt, die das haben, meldet euch da. Ich danke euch beiden für die Zeit.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und